herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
Lieber Sven, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Procasts. Heute Ende April 2024 und ich möchte am Anfang wissen, hast du den FDP-Parteitag verfolgt?
Ich habe tatsächlich den FDP-Parteitag ein wenig verfolgt, weil irgendwann, du kennst mich ja, mein Geduldsfaden ist ja auch nicht so endlos.
Hast du gesagt, ich kann nicht mehr.
Irgendwann musste ich dann Stopp machen, aber Teile habe ich davon verfolgt tatsächlich.
Wachstum war ja da so die große Überschrift und man kommt anscheinend jetzt langsam aber sicher drauf, dass dieses Land wirklich mal wieder Wachstum benötigen könnte. Was ich interessant finde, persönliche Meinung, kann mir schon vorstellen, dass es jetzt langsam auch wieder in Richtung Wahlkampf geht, weil die nächste Bundestagswahl steht bevor und jetzt möchte sich natürlich die FDP in irgendeiner Form wieder aus ihrem Schlamassel heraus befördern, unter 5% zu sein und möchte jetzt ein paar Sachen ansprechen, für die sie ja mitverantwortlich waren in den letzten Jahren. Also von dem her jetzt Wachstum, man will auf erhöhte Abschreibungen setzen, man will auf Renteneintrittsalter, weiß ich gar nicht, haben sie sich darauf einigen können oder wie schaut es da aus bei der FDP? Hast du das mitbekommen?
Also sie haben einheitlich gegen die Rente mit 63 gestimmt.
Also Rente mit 67 dann entsprechend.
Genau, also oder sie noch wollen älter. Quasi 63 wollen sie abschaffen. Aha. Man hat geschrieben, vielleicht wollen sie auch einfach nur mal einen Seitenhieb an die SPD weitergeben. Wie auch immer, warum sie so gestimmt haben, weiß ich nicht. Aber sie haben sich gegen die Rente mit 63 ausgesprochen.
Du hast ja, in der Vorbereitung habe ich das gesehen, auch ein Experteninterview mit reingepackt, wo man sogar schon über 70 Jahre spekuliert hat.
Genau, richtig.
Also, was hat es damit auf sich?
Die haben die Zahlen mal hochgerechnet, ganz einfach, und es funktioniert halt nicht mehr. Wir wissen ja, dass da jedes Jahr schon bezuschusst wird und dementsprechend geht es so gut wie nicht mehr ohne erhöhte Beiträge oder beziehungsweise ohne längere Arbeitszeiten.
Das Generationenkapital, das ja auch im Laufe des Monats so ein bisschen für Furore gesorgt hat, scheint ja auch nicht so sehr das Gelbe vom Ei zu sein. Also zumindest, wenn man da der Studie der Deutschen Aktuarvereinigung Glauben schenken mag, die hat es ja mal hochgerechnet, müsste die Verzinsung dieses Aktienportfolios, das ja nur aus 80% aus Aktien bestehen darf, dann eine Nettorendite von 10% in den nächsten 12 Jahren im Durchschnitt hinlegen können. Ob das so der Fall sein wird, darf bezweifelt werden. Das heißt, wir werden nicht drum herum kommen, einfach länger arbeiten zu müssen. Generationenkapital hin oder her.
Das Ding ist halt, du weißt es am Ende des Tages nicht. Also es gibt ein paar Anhaltspunkte aus dem benachbarten Ausland, da hat es ganz gut funktioniert, wobei das auch immer Ups und Downs sind. Ich stelle mir halt auch immer die Frage, was passiert denn, wenn es wirklich mal einen Crash gibt und genau in dem Moment sind dann Auszahlungen da, wobei es ja gar nicht für die Durchfinanzierung ist, sondern es gilt ja eigentlich nur dafür, dass es die Beiträge stabilisiert,
gell? Ja. Deswegen ist man dann vielleicht ein bisschen unabhängiger von den jeweiligen Marktbewegungen, das kann durchaus sein. Wenn man aber mal in die skandinavischen Länder schaut, die machen das ja auch schon jahrzehntelang, die sind das also um einiges voraus. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, natürlich wird da jetzt einiges an Kapital eingesetzt für diese Aktienrente, für das Generationenkapital. Aber es ist lächerlich im Vergleich zu dem, was jährlich reingepumpt werden muss, querfinanziert werden muss, um überhaupt die Renten auszahlen zu können. Also im Endeffekt wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Also die Ursprungszahl, die war ja sowieso, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, also die mit den gestarteten 10 Milliarden, ja, die da mal in den Ring geworfen wurden, also die kannst gar nicht für ernst nehmen.
Ja.
Und jetzt sind wir ja bei um die 200 und selbst das ist weit, weit, weit weg von dem, was man benötigen würde.
Ich glaube, 200 Milliarden werden in eineinhalb Jahren schon quersubventioniert, allein jetzt schon, um die gesetzliche Rente tragen zu können. Und hier sprechen wir von einem Gesamtvolumen von 200 Milliarden. Also da sieht man mal die Verhältnismäßigkeit, die in irgendeiner Form nicht passt. Auch hier denke ich, dass die FDP ein Zeichen setzen musste, um nicht völlig in der Versenkung zu verschwinden. Und das ist halt ihr Zeichen gewesen jetzt. So, ob das jetzt gut ausgeht oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Frage ist auch, man hat immer diese 4 Jahre Legislaturperioden. So, jetzt kommt die nächste Regierung dann an den Start und findet es vielleicht nicht mehr ganz so gut, löst das Ganze dann auf. Dann ist es wie bei einer Lebensversicherung. Die ersten 7 Jahre tun besonders weh, weil da die Kosten halt besonders die ganze Vorsorge belasten. Und so könnte das dann auch wieder ein Millionengrab für die Steuerzahler werden.
Es ist ja immer so. Also das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann sind du, ich und alle Zuhörer und Zuhörerinnen sind die Geldbörse. Also was anderes kann man dazu nicht sagen. Und wie gesagt, auch wenn sich da jemand verspekuliert oder wie auch immer, ja, dann ist es so.
Dann ist es so, ja. Naja, schauen wir mal weiter beim FDP-Parteitag. Wachstum, also wie gesagt, Steuererleichterung, ein Entbürokratisierungsgesetz, Jahresentbürokratisierungsgesetz. Das soll jedes Jahr soll eine Entbürokratisierung stattfinden. Das ist gut gedacht, meiner Meinung nach. Gut gedacht heißt immer noch nicht gut gemacht, weil, wenn man sich mal die aktuelle Bundesregierung anschaut, hat die so viele zusätzliche Posten geschaffen wie keine andere Regierung vor ihr. Beansprucht für sich selbst aber immer wieder die große Entlastung und die große Bürokratieentlastung. Also ich sehe das Ganze nicht, weil wenn du mal so guckst, der Staat wird immer mehr zum Arbeitgeber und tritt in Konkurrenz mit der freien Wirtschaft. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn ich es mir wirklich inständig wünschen würde, dass das passieren wird.
Jetzt hast du es mir tatsächlich vorweggenommen, weil ich hätte jetzt genau das Gleiche gesagt. Ja. Dieser Wasserkopf wächst immer weiter. Also es gibt immer wieder neue Stellen, auch Digitalisierung etc. Da werden nochmal so viele neue Stellen dazu geschaffen. Und gleichzeitig wollen wir es vereinfachen.
Ja.
Also ich stelle mir dann die Frage, wo? Oder verschiebt man dann einfach die Posten? Oder ich habe keine Ahnung. Weil wo genau wird diese Erleichterung stattfinden? Ich meine, wenn man da in manche Regularien mal reinguckt, dann stellt man sich schon lange die Frage, wer schreibt die eigentlich? Aber ja.
Ja, es ist, das Thema ist ja auch mal, wir sprechen ja häufig auch mit Gästen, Sven, aus der Volkswirtschaft, die dann sagen, ah, das Thema KI, das könnte dazu führen, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit haben. Ich bin da anderer Meinung, weil der Staat wird die alle auffangen. Und das sehen wir ja jetzt auch für das Thema der künstlichen Intelligenz, das ist doch schon grotesk an sich, werden Riesenbehörden und Riesenstellen aufgeblasen, wo man dann einen automatisierten Mechanismus einführen möchte, aber baut dafür zehntausende Stellen auf, die es aber in Zukunft ja eigentlich dann gar nicht mehr brauchen sollte. Also irgendwie ist das meiner Meinung nach ein Widerspruch in sich selbst.
KI, ich habe letztens was Interessantes gelesen. Da hat sich eine, was waren die, war glaube ich Wirtschaftsberatung, die hat sich dazu geäußert und hat gesagt, man sollte die KI in der Zukunft als zusätzliche Mitarbeiter sehen.
Okay.
Man hat zwar weniger, aber am Ende des Tages werden sie als Mitarbeiter deklariert werden, weil sie Aufgaben erfüllen, die eben entsprechend anfallen.
Ich erinnere mich an eine Aussage von dir, Sven, die ist bestimmt schon 2 Jahre her vom Podcast, wo es darum ging, dass Roboter besteuert werden sollten, weil die als ganz normale Arbeitnehmer zu sehen sind. Und in die gleiche Richtung geht ja sowas auch. Und man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass diese Idee gar nicht so unsexy ist. Wenn du mittlerweile sagst, du sparst dir einen gewissen Personalstock ein, hast dafür künstliche Intelligenz oder Roboter, die ja auch Leistung erbringen dann und darauf musst du halt dann Steuern zahlen. Ich meine, die hättest du ja sowieso gezahlt. Aber so kannst du natürlich vermeiden, dass jetzt irgendwo anders wieder mit abstrusen Steuern, die dann geschaffen werden, der Bürger doppelt und dreifach belastet wird und es weiterhin an der Wertschöpfungskette die Besteuerung bleibt. Weil wer hat denn viel künstliche Intelligenz? Wer hat denn große Maschinen? Das sind ja die großen Hersteller. Das sind die DAX-Konzerne, die hier in Deutschland noch fertigen. Es sind nicht mehr viele, aber die hier unterwegs sind. Die haben doch dieses Asset. Und die sollten dafür doch auch Steuern zahlen. Davon wird jetzt nicht der Mittelstand in irgendeiner Form zunichte gemacht oder so. Ganz im Gegenteil. Der Ein-Mann-Betrieb hat wenig künstliche Intelligenz und wenig Roboter. Aber ich kann mit der Idee durchaus was anfangen. Also ich finde die nicht unsexy.
Das war damals sogar, dass die Roboter in die Rentenkasse einzahlen sollen, um eben auch hier wieder für Stabilisierung zu sorgen.
Wäre ja auch interessant, weil die würden ja dann auch keine Rente beziehen. Aber wer weiß, was alles noch einfällt den Leuten hier in dem Staat, dass vielleicht auch dann mal ein ausgedienter Roboter Rente beziehen muss. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf der anderen Seite, der April war wieder meiner Meinung nach sehr spannend. Es kam für mich auch überraschend, das ist ja dein Wort des Jahres 2023 gewesen, überraschend, die Inflation so ein bisschen zurück. Also zumindest in Amerika kamen Inflationszahlen ans Tageslicht, mit denen man nicht gerechnet hat, die den Markt auch verunsichert haben, hat man ganz klar gesehen, und die auch dazu führen wird, dass wir von Zinssenkungen, zumindest in Amerika, ganz weit weg sind. Und jetzt hast du gesagt, bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, dass das auch in Deutschland oder Europa uns bevorstehen wird.
Genau, also man geht davon aus, dass selbst der April schon hochgeht.
Mhm.
Also die Zahl steht noch nicht fest, aber man geht davon aus, also wer das auch immer schon vorher weiß, auf jeden Fall heißt es, dass wir im April leicht steigen werden. Also es ist keine große Steigerung, es ist eine Steigerung, weil die Lebensmittelpreise nach wie vor immer weiter nach oben gehen, aufgrund der Umkosten, die da einfach stattfinden. Und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich wieder eine Steigerung im April sehen. Sie wird nicht groß sein, aber sie ist da. Was im Endeffekt auch egal ist am Ende des Tages, diese 0,1 Prozentpunkte, weil ich habe das Gefühl, umso mehr du dich jetzt mit Leuten unterhältst, aktuell, desto stärker spüren die das tatsächlich. Mhm. Wir haben ja immer gesagt, dass die Vergangenheit ist ja schon eingepreist, also das ist ja drin und es gibt auch ganz wenige Produkte, an die ich mich erinnere oder die ich selber kaufe, die jetzt vom Preis her wieder nach unten gegangen sind.
Nein.
Es gibt ein, zwei, drei Stück, Butter und sowas ist wieder ein bisschen billiger geworden.
Kann sein, aber im Großen nicht, gell?
Unwesentlich. Ja. Also das sind, wie gesagt, Kleinigkeiten. Und ja, es ist am Ende des Tages halt die Frage, nehmen wir nochmal einen richtigen Ritt auf oder bleibt es zumindest so halbwegs stabil?
Ja, also das ist ja auch ein Thema, wir haben auch drüber gesprochen. Da haben ja einige kontroverse Personen, zum Beispiel Dr. Markus Krall, haben es ja schon häufiger gesagt, dass sie immer mit einer zweiten Inflationswelle rechnen. Wurde dann von den Wissenschaftlern und den Ökonomen, also die gesetzt sind, ganz stark angezweifelt. Jetzt kommen wir in die Situation, wo sich das Ganze schon mal dreht. Auch das wurde ja ganz stark bezweifelt. Also von dem her, für all diejenigen, die immer gedacht haben, naja, das Thema Inflation ist jetzt rum ums Eck und wir haben immer gesagt, das ist nicht rum ums Eck, sollte man sich spätestens jetzt nochmal Gedanken machen und schauen, bringt man nicht seine Geldwerte in irgendeiner Form in Sicherheit? Weil zumindest zeigt diese ansteigende Inflation, dass das Thema noch nicht vom Tisch ist. Auch wenn wir vielleicht noch nicht von der Inflationswelle sprechen oder sonst irgendwas, aber es ist noch nicht vom Tisch. Und ich sehe da schon Potenzial, dass es wieder eine zweite Welle abdriftet, weil wir so viele exogene Faktoren haben. Schau mal, Iran, ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Dann das ganze Thema im Gazastreifen mit Israel und Hamas und Ukraine ist auch noch nicht ausgestanden. Das sind alles Themen, die da noch, also stell dir mal vor, da wird irgendwas im Iran passieren, da wird jetzt irgendwas hochgehen oder die schicken eine Atomrakete los oder sonst was. Dann kannst du schauen, wie der Ölpreis nach oben geht.
Du sprichst es ja jetzt schon wieder. Selbst die günstigen Tankstellen gehen gerade nach oben.
Ja.
Und ich habe auch, mir ist der Sprit ausgegangen letzte Woche fast, da musste ich an der Autobahn tanken.
Oh.
Dann habe ich für 2,35 Euro
getankt. Das könnte Geld gekostet. 2,35 Euro
für E5.
Das tut weh, ja.
Das war nicht schön.
Nee, das tut weh, aber wahrscheinlich wäre es teurer gewesen, wenn du an der Autobahn stehen geblieben wirst ohne Sprit.
Sicher?
Aber trotzdem, ja, es tut weh. Ja, klar, das ist brutal. Also das geht alles wieder nach oben. Und wir werden sehen, dass sich alle diese Elemente dann natürlich auch in den offiziellen Inflationszahlen widerspiegeln werden. Und ich kann es nur nochmal betonen, einfach die eigene Inflationsrate auch nochmal auszurechnen, weil das sollte ja die Basis dafür sein, welche Investments ich tätige. Wenn ich eine persönliche Inflationsrate von 4% habe, müsste ich alles aus meinem Portfolio rauswerfen, was nicht 4% bringt, weil ich da Vermögensvernichtung betreibe nach und nach. So, und das ist halt so das Thema, was viele Leute einfach nicht auf dem Schirm haben. Und ich bin gespannt, wir beide werden das im Auge behalten, wie das mit der Inflation weitergeht.
Auf jeden Fall. Im Moment ist es ja auch so, dass die Ökonomen sprechen davon, dass im vierten Quartal, also im vierten Quartal 2023, das erste Mal so war, dass sich die Vermögen quasi nicht mehr ins Negative entwickelt haben, weil es eben die Tagesgeldzinsen gab etc. pp.
Und die Inflation, die offizielle, drunter lag. Ja.
Genau, richtig.
Habe ich auch schon gelesen darüber, was für eine Volkswirtschaft gar nicht so gut ist, weil das Geld ja dann auch wieder da in irgendeiner Form entwertet wird, weil das ist ja auch so eine Sache. Letzte Woche war ich mit jemandem zusammengehockt, Martin an der Stelle, schönen Gruß, und wir haben über das Thema der Geldtheorie gesprochen. Und da gibt es so viele Sachen, also und keiner weiß, welche Theorie wirklich stimmt. Dann gibt es hier die österreichische Nationaltheorie, dann gibt es die New Modern Theory, was weiß ich auch immer. Und alle beanspruchen für sich selbst, dass ihre Geldtheorie die richtige ist. Erstens, dem Volk ist es vollkommen wurscht, welche Theorie die richtige ist, sondern da wird geschaut, was bleibt am Ende im Geldbeutel übrig. Und zweitens, mit jeder Finanzkrise und jedem Kippen eines Geldsystems gibt es eine neue Theorie, warum das gekippt ist. Und das finde ich eben so spannend, weil du kannst dich an der Vergangenheit da abarbeiten, wie du willst. Es wird anders kommen, wie du denkst.
Auf jeden Fall. Ich würde gerne mal eine andere Rechnung aufmachen.
Theorie.
Nee, gar keine Theorie, sondern ich würde gerne mal sehen, auch wie viel nicht nur Firmenkapital gerade im Moment ins Ausland abwandert, sondern tatsächlich auch Kapital der Bürger. Mhm. Weil gerade in Grenzgebieten ist es ganz viel so, dass die Leute jetzt sagen, die fahren teilweise 150 Kilometer beispielsweise nach Polen, um dort günstig einzukaufen. Die machen halt dann gleichzeitig ihren Monatseinkauf, fahren aber dorthin, tanken da etc. und sparen sich da einen Haufen Geld. Dieses Kapital ist ja auch wieder raus aus unserer Volkswirtschaft.
Ich dachte mir, dass du jetzt vielleicht sagst, dass sie auf polnische Konten überweisen oder so. Aber so weit gehst du gar nicht, sondern einfach nur sagen, die gehen dort einkaufen und fahren wieder über die Grenze zurück.
Es bleibt ja theoretisch auch da. Also es verlässt quasi Kapital das Land.
Klar, gar keine Frage.
Und es ist die Frage, es wird jetzt kein Pole sagen, geil, ich fahre jetzt nach Deutschland
und tank dort teuer.
Lust drauf.
Ja, interessant, klar. Also so stimmt ein Faktor, an den ich noch gar nicht gedacht habe, wie viel Kapital da ins Ausland abfließt, was nicht bei uns bleibt. nochmal als verstärkender Faktor dafür, dass unsere Wirtschaft damit natürlich zu kämpfen haben wird für die Zukunft. Ja.
Die Wirtschaft und gleichzeitig die Bürger, sonst würden sie nicht dorthin fahren.
Der Herr Habeck hat jetzt ja aber mal die Prognose nach oben angehoben, was unser Wirtschaftswachstum angeht.
Ja, wenn es einer kann, dann Habeck. Also der weiß Bescheid. Und ja, er hat tatsächlich die Prognose angehoben und hat es zurückgeführt auf die schnell sinkenden Energiepreise. Ja, ich habe sie nicht so ganz wahrgenommen, diese schnelle
Senkung. Das ist das Nächste. Aber das ist immer noch brutal teuer. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wo der immer diese sinkenden Energiepreise herkommen. Ja,
ja, vor allem egal aus welcher Branche, Baubranche, Chemiebranche etc., alle sagen, keine Ahnung, wo er diese Euphorie hernimmt. Aber er hat sie, glaube ich, ist halt so ein lustiger, netter Kerl.
Er weiß Bescheid.
Er weiß Bescheid.
Aber was mir an der Stelle auch auf Vorbereitung von unserem Podcast aufgefallen ist, ist, dass meine Theorie, dass bei solchen Prognosen, und das entspricht jetzt nicht der Tatsache, also nicht dem Verhalten vom Herrn Habeck da, in der Regel was nach unten korrigiert wird. Also laufendes Jahr wird von 0,5 auf 0,4% runtergekürzt. Das war ja zum Beispiel die Prognose ja vom IWF, was die Eurozone angeht, von 0,5 auf 0,4% Wachstum runtergekürzt, gleichzeitig aber für die Folgejahre erhöht. Und das ist, da erkenne ich so ein Muster irgendwie darin, sozusagen, fürs laufende Jahr, dann müssen wir mal nach unten korrigieren, aber nächstes Jahr alles wieder gut. Und das läuft ja schon eine ganze Zeit lang so. Die wirkliche Trendwende kommt ja nicht so bei uns an. Aber das ist meine Theorie
heute. Dann sind wir wieder bei überraschend.
Das ist überraschend dann, ja genau, dass dann wieder überraschend runtergekürzt
werden. Vor allem muss. Auch das nochmal eine Zahl. Es ist Immobilienvermögen, sage ich schon. Es ist Wirtschaftsvermögen abgewandert in den letzten 3 Jahren von 350 Milliarden Euro. Wo also Unternehmen nicht mehr quasi in Deutschland investiert haben, sondern das Geld ins Ausland abgewandert ist. Wohin auch immer, Vogelbild.
Ja, ja. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gelesen, das Geldvermögen der Deutschen ist wieder so hoch wie noch nie, 8 Billionen Euro, vor allem auch auf Aktiengewinne zurückzuführen. Also wir haben ja Geld, so ist es nicht. Also es ist ja Vermögen da, das auch wächst. Klar, mit Aktien hat man in den letzten Monaten auch nicht viel falsch machen können, das hat außer Tesla, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber sonst hat man nicht viel falsch machen können. Und dadurch ist natürlich das Geldvermögen der Deutschen auch angestiegen. Es ist so ein bisschen konträr im Vergleich zur Gemengenlage und zur Wirtschaftslage in Deutschland halt. Weil auf der anderen Seite sprechen wir von extrem maximal hohen Geldvermögen, das ja auch dazu führt, dass die Leute mit Dividenden und sowas daran partizipieren und das Geld ausgeben können. Und auf der anderen haben wir einfach diese seichte Wirtschaft, ich drücke es jetzt mal so aus, wo nicht wirklich was passiert, die Leute, das Geld fließt ins Ausland ab und sonst irgendwie. Und ich glaube schon, dass die FDP jetzt da einen Nerv getroffen hat mit ihrem Slogan Wachstum, weil das ist das, was den Leuten irgendwie unter die Nägel brennt. Die Leute haben ja Lust. Also wenn ich mit den Leuten spreche, die haben schon Lust. Mhm. Aber die brauchen mal einen Impuls, da muss es jetzt mal losgehen von irgendwoher.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen Unternehmer, der sagen würde, das, was sie vorgeschlagen haben, das will ich nicht. Mhm. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, es ist halt am Ende des Tages die Frage, ob es tatsächlich so durchgeht oder ob sich alle wieder auf irgendwas, du hast gerade ein Wort benutzt, nämlich jetzt einfach auch auf irgendeine seichte Lösung konzentrieren. Ja. Und dann bringt es nicht wirklich groß etwas.
Ja. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Nochmal auf das Thema Wirtschaft einzugehen und da müssen wir auch über die Insolvenzen sprechen, die extrem überraschend angesprungen sind. Ich habe aktuellen Zugang für ein Projekt über eine Firma, einen Zugang zu einem Insolvenzportal. Da kann ich alle Insolvenzen einsehen, die deutschlandweit angemeldet werden. Und das ist erschreckend. Das kannst du dir nicht vorstellen. Immer wieder, wenn du da reinschaust, stehen ja überall Schicksale, denn überall Geschichten. Und du siehst da pro Tag 20, 30 neue Firmen. Und total überrepräsentiert natürlich die Baubranche, aber damit auch Fensterbau, Rohbau, Elektriker, Sanitär, alles mögliche. Das hängt ja da alles dran. Und wenn du das dann siehst, das können ja alle Zuschauer auch öffentlich einsehen. Jede Insolvenz ist ja öffentlich einsehbar. Man kann sich ja die Arbeit machen, das einzeln durchzugucken. Aber wenn man das sieht, das ist schon erschreckend irgendwie, was da alles abfließt und was da weg ist dann einfach.
Wir haben halt immer zweistellige Steigerungen. Also ja. Das ist halt schon viel.
Ja, ist Wahnsinn. Also und das... Ich meine, da wird ja dann immer gesagt, das ist ein Nachholeffekt von Corona und so weiter und so fort. Das ist bestimmt ein Nachholeffekt dieser fehlenden Zinsen, die ja über Jahre einfach nicht vorhanden waren und die Leute sich günstig refinanziert haben. Aber es ist halt einfach, und da kann man noch so viel über Nachholeffekt reden, es ist dann weg. So, also egal, ob es ein Nachholeffekt ist oder nicht, ist es weg. Du baust es im Zweifel nicht mehr sofort wieder auf.
Und es verschwinden Namen, die kennst du seit Ewigkeiten. Mhm. Die sind dann einfach weg.
Ja. Und dahinter dann Arbeitnehmer, die wiederum das ganze System finanzieren. Und Das ist ja auch diesen Monat rausgekommen, die Anzahl derjenigen Leute, die Bürgergeld beziehen, jetzt ist so hoch wie noch nie zuvor. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich glaube, ich habe die Zahl irgendwo auch hier aufgeschrieben. Kann es 1,2 Millionen, kann es sein? Ja, hier. Zahl der Empfänger der Grundsicherung steigt gemäß Statistischem Bundesamt per Dezember, also die Zahlen sind erst jetzt veröffentlicht worden, auf 1,2 Millionen Menschen. Das muss ich mir vorstellen. Schon Wahnsinn. Und 7,7 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen oder bedroht.
Ja, dann reden wir von 10%. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, nur man darf auch nicht vergessen, dass die anderen nicht reich sind. Also wir
Ja.
reden halt jetzt wirklich von 10%, die an der Kante leben
Genau.
und von Sozialhilfeempfängern. Auf der anderen Seite ist es aber so, und ich glaube, da vermittelt Deutschland immer ein falsches Bild. Da sitzt jetzt keiner im 911er und fährt zur Eisdiele, sondern ich glaube, viele kämpfen trotzdem ums Überleben im Stillen.
Ja,
Weißt du,
klar.
wie ich meine?
Ja, sicherlich, das ist ja auch total menschlich, einfach das nicht nach außen zu repräsentieren und das auch noch so lange abbilden zu wollen, wie nur möglich. Und es geht halt noch und es geht und es geht, aber es geht ist halt nicht, es läuft. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, um jetzt in dem Sprachgebrauch zu bleiben. Und in der Statistik hier 21,1% respektive 17,7 Millionen Einwohner sind von sozialer Ausgrenzung bedroht. Ich meine, das ist auch wieder so ein schwammiger Begriff, bedroht, aber 20% in Deutschland, das ist nicht gut, das ist zu viel.
Ich glaube, wenn wir uns in 2 Jahren darüber unterhalten, wird die Zahl, ich hoffe nicht viel, aber wird die Zahl höher sein.
Wir tun ja alles dafür. Also, du hast mir ja im Vorfeld auch noch ein paar Sachen rübergeschickt. Da habe ich auch das Thema der Steuerbelastung nochmal gesehen, die wir in Deutschland haben. Es macht ja einfach auch keinen, man muss ja sagen, keinen Sinn, in Deutschland viel zu verdienen. Also, du zahlst dich ja dumm und dämlich.
Naja, ja, okay.
Du weißt, was ich meine. Also, klar macht es Sinn, viel zu verdienen, aber du zahlst dich dumm und dämlich.
Ja,
Punkt.
das ist tatsächlich so. Wir sind da absoluter Weltmeister.
Und überall kommt immer so ein kleiner Prozentpunkt dazu. So hier bei der Rentenversicherung, Pflegeversicherung nochmal. So, und jetzt hat die Pflegeversicherung gesagt, ich muss auch die Zahl, die habe ich auch gleich hier noch irgendwo, dass sprunghaft, ich glaube um 10% von letzten aufs dieses Jahr, die Anzahl der Pflegefälle gestiegen ist. Sprunghaft, überraschend.
Ja.
So, keiner weiß wieso. Vielleicht ein Nachholeffekt von Corona, hat dann tatsächlich auch der Vorsitzende gesagt. Wer weiß, ich will da keine wilde Spekulation drüber aufmachen, aber es ist Fakt, dass man jetzt auf einmal 10%, einen Ansprung um 10% bei den Pflegebedürftigen per annum hat. So, und das muss auch mitfinanziert werden. Und er gibt einen ganz klaren Appell raus, es ist nicht mehr finanzierbar in der Form. Und entweder kriegen wir vom Staat Geld, das heißt wieder Geld her, irgendwoher, oder wir müssen da entsprechend dann auch mal die Bepreisung anpassen bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
Vor allem diese Preise für diese Pflegestufen, die sind ja auch ein Wahnsinn. Also was das wirklich, was die Geld aufrufen. Ich
Ja,
meine nochmal, die Pflege braucht Geld, da
keine
brauchen wir nicht
Frage,
drüber reden.
ja.
Und ich glaube auch, dass die Leute, die dort in der Pflege arbeiten, viel zu wenig
Ja,
verdienen auf der anderen Seite. Weil das, was
100
die leisten
Prozent.
und so weiter,
Ja,
also generell im
100%.
Gesundheitsbereich, wird viel zu wenig
Ja,
verdient.
ja.
Nur wenn ich so hohe Preise aufrufe und auf der anderen Seite dann die Leute, die damit befasst und beschäftigt sind, nichts abbekommen, stelle ich mir halt auch die Frage, wo genau fließt dieses Geld hin?
Ja. Ja, und da müsstest du schon mal so einen regulatorischen Eingriff haben. Man kann einfach, ich meine, jetzt sind wir beide schon sehr dem Kapitalismus hingewandt. Also es ist ja kein offenes Geheimnis, aber du musst den halt an der einen oder anderen Stelle auch in die Schranken weisen. Und wobei ich glaube, gar nicht denke, dass das ein Problem des Kapitalismus an sich ist, sondern eher auch des Staatsapparates, den wir haben, dieser Sozialstaat, der ja dazu geführt hat, dass teilweise das Ganze so abstruse Ausmaße angenommen hat, dass sich eben die Gesundheitsindustrie einfach auf dem Rücken der Steuerzahler so unfassbar dumm und dämlich verdient. So, und die es verdient hätten, da doppelt und dreifach zu verdienen an ihrem Job, wie du es richtig gesagt hast, die kriegen daran oder haben davon überhaupt nichts. Und ich finde, da müsste man mal angreifen. Aber das Problem ist ja, und jetzt gehe ich auf ein ganz anderes Thema ein, in unserer Demografie, damit gewinnst du natürlich keinen Wahlkampf. Weil für wen musst du Wahlkampf machen? Für die Rentner. Weil das ist die größte Gruppe mittlerweile. Das heißt, du kannst nur noch einen Wahlkampf gewinnen, wenn du den Rentnern irgendwas versprichst. Und denen musst du versprechen, ihr seid eine Pflege abgesichert. Ihr müsst nicht so lange arbeiten, ihr kriegt immer Rentenerhöhungen. Die kannst du nur damit gewinnen, dass du immer wieder Geld ausgibst, sonst gewinnst du die nicht.
Auf der anderen Seite, wenn du das mal so siehst, die Pflege mag garantiert sein, genauso wie auch irgendwo die Rente garantiert war, etc. Nur du lebst da nicht im Hilton oder irgendwo, also vergleichbar wie in einem Hilton oder ähnliches, sondern ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Pflegeheim gesehen hast, also das ist jetzt nicht so wirklich geil, sondern das, für das Geld, was es kostet, kriegst du auch nicht wirklich einen schönen Platz, wo du sein darfst.
Naja, dann hast du dein ganzes Leben lang geackert, um dann irgendwo in einer Zimmerwohnung zu sein zum Schluss, gell? Und dann bei 20 Quadratmeter, wenn überhaupt, dann irgendwie dein Dasein zu fristen. Also ja, geil ist das nicht. Das ist aber auch ein Problem, dass wir zwei sowieso nicht in irgendeiner Form verändern können, aber angesprochen werden muss es. Und das würde ich inständig wirklich hoffen, dass das Thema mal angegangen wird. Thema Pflege und dann wieder darauf zurückzuführen, einfach, du kannst es nicht immer auf dem Rücken der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber ausbreiten dann und austragen. Das geht einfach nicht, weil aber so wird es halt aktuell gemacht. Der Staat nimmt unfassbar viele Schulden auf und da wird wieder ein Paket gemacht, nochmal 100 Milliarden in der Ukraine. Das sollen sie alles machen, aber das Problem ist, wo kommt denn die Kohle her? Und das ist halt schon eine Sache, was die Leute triggert, weil was bleibt zum Schluss im Portemonnaie übrig? Das ist die Frage. Es ist nicht die Frage, ob die Frage ist wahrscheinlich gar nicht offen, wenn du fragen würdest, sollen wir der Ukraine helfen oder nicht, dann wäre die Antwort wahrscheinlich, ja klar, helft denen. Aber belastet mich damit nicht. Also das darf nicht dazu führen, dass ich in Armut lebe, egal ob heute oder in Zukunft. Genauso mit dem Thema Israel oder sonst irgendwas oder irgendwelche Abkommen. Den Leuten ist es vollkommen egal. Es gab mal eine sehr gute Umfrage, da wurde gefragt, was die Leute wollen. Die wollen einfach nur in Ruhe leben. Und es ist egal, ob der in Irak lebt, ob der in Israel lebt, ob der in der Ukraine oder in Russland lebt. Die Leute wollen alles nur eins. Die wollen einfach nur entspannt, ruhig leben. Punkt.
Der Großteil will einfach Frieden.
Frieden und in Ruhe gelassen werden. Genau. Aber von allen. Richtig. Und das kannst aktuell, wirst du nicht in Ruhe gelassen. Du wirst nicht in Ruhe gelassen, medial nicht in Ruhe gelassen. Du kriegst immer irgendwas mit. Du wirst vor allem nicht finanziell in Ruhe gelassen, weil da wird der immer tiefer in die Tasche gegriffen. Und dann ist es auch nur klar, dass der Bürger irgendwann sagt, komm, ich habe da auf keinen Bock mehr. Und ich meine, und das werden wir sehen in der Europawahl, die Leute werden dann einfach nicht zur Wahl gehen. Die haben einfach keinen Bock mehr. Die haben auch keinen Bock auf links und rechts oder sonst irgendwas, auf die ganzen Diskussionen, weil es ist ja egal, welche Partei, alle sind gleich, alle sind ein Moloch, alle sind ein schwarzes Loch, wo du nicht weißt, was da passiert. Und auf EU-Ebene wird es ja noch viel schlimmer. Auch da saß ich mit dem Kollegen zusammen. Wir haben darüber gesprochen, wie irrsinnig das ist, dass das Europäische Parlament alle zwei Wochen von Brüssel nach Straßburg fährt und dann umzieht und hunderte LKWs hin und her fahren. Und da gab es auch was, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da hat jemand von Die Partei, kennst du wahrscheinlich, oder? Hat alle seine Privatflüge einfach mal eingereicht bei der EU. Und hat aber dazu geschrieben, also ich bin extra von Brüssel ausgeflogen, deswegen denke ich, dass das ein beruflich veranlasster Flug ist und deswegen bitte ich um Erstattung, aber wenn das nicht so sein sollte, bitte gebt mir einen Grund, warum das nicht so ist, dann übernehme ich das privat. Wurde ihm alles erstattet. Komplette Privatflüge und er hat das auch deklariert als, ich bin in Urlaub geflogen, aber halt von Brüssel aus, nicht von München, der wohnt in München. Unglaublich.
Und dann hat das so gezählt?
Ja.
Okay.
Tausende Euro und wir zahlen das und wir sprechen gleichzeitig davon, dass 21,1% der Bevölkerung von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Gut, es werden ja die Beträge, also die Einkommen werden ja auch immer weiter erhöht seitens der Politik. Hm. Also ist ja auch letzten Monat wieder passiert.
Unser Bundespräsident mehr Geld bekommen?
Ich glaube, es haben sehr viele Leute mehr Geld bekommen und da sitzt du als Bürger einfach da und denkst dir, ja. Ja. Besten Dank dafür.
Ja, ich verstehe auch nicht, wo da irgendwo so der moralische Aspekt ist, einfach zu sagen, komm, es läuft gerade wirklich nicht. Gründe gibt es viele dafür. Es ist nicht nur die Politik dran schuld, da sind wir uns auch einig, aber die Politik wäre doch die Instanz, die dann sagen könnte, du pass auf, nächsten 3 Jahre mal keine Erhöhungen für uns geht es nicht schlecht, wir werden davon jetzt nicht umkommen, wir dürfen genügend Nebeneinkünfte noch haben. Und das wäre doch mal ein Zeichen gegenüber der Bevölkerung, zu sagen, hey, pass auf, also wir nicht. Und das wird auch gutiert werden, da bin ich mir sicher.
Ich habe letztens eine lustige Kolumne gelesen. Die Essenz war einfach nur, der hat die Frage gestellt, wann genau muss am Tag heute, was muss ein Politiker anstellen, um seinen Hut nehmen zu müssen? Boah. Weil die haben ja schon gut vorgelegt. Ja. Und das hat noch nichts dazu geführt. Ja, also,
von allen Seiten aber auch. Gell? Ja, also klar. Das ist egal, ob grün, gelb, blau, schwarz, egal wer, alle dürfen sich eigentlich alle Sachen erlauben. Und da habe ich auch einen guten Podcast darüber gehört, überall auf der Welt sind Politiker vor Gericht. Trump, bestes Beispiel, von der Leyen, Scholz jetzt ist die Chefermittlerin des Cum-Ex-Skandals verlässt die Behörde, weil sie sagt, sie wird einfach nicht unterstützt. Überleg mal, in Deutschland, nicht in irgendeiner Bananenrepublik, in Deutschland. Mhm. Die Justiz, sie sagt das wortwörtlich, will nicht, dass sie da weiter drin rumarbeitet. Und der Herr Scholz, das ist so glasklar, so sicher wie es Amen in der Kirche, dass der Dreck am Stecken hat. Und es passiert nichts.
Ja, er weiß es ja auch nicht mehr.
Ja, er weiß es, ja, klar, der Arme. Tut mir auch leid, vielleicht sollte ihm da mal die Pharmaindustrie weiterhelfen, dass er da wieder auf... aber trotzdem, also Quintessenz dieses Podcasts war, so viele Politiker wie noch nie vor Gericht in funktionierenden Demokratien, dass du das aus dem Kongo oder sonst irgendwo was gekeimt hast, dass die verklagt wurden, alles gut, aber in funktionierenden Demokratien und alle mit keinem Ergebnis, auch mit Trump, denn da sind Sachen dabei, wo du schon sagen könntest, boah, naja, dann könnte er schon schuldig gesprochen werden, aber es passiert nichts. Oder eine von der Leyen wird schuldig gesprochen, ein Scheuer, ja, er hat halt 500, keine Ahnung, wie viel Milliarden verballert, schuldig, boah, wurscht. Und früher, überleg mal, dass, wenn da jemand vor Gericht gewesen wäre, soweit ist es häufig gar nicht gekommen, dann wären die abgesägt worden. Und auf die Frage von dem Kollegen, der gesagt hat, was müsste denn ein Politiker machen, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, weil sie, wie gesagt, genau. Sie haben ja gut vorgelegt. Also
weiß ich nicht. Also da müsstest du wirklich, schauen wir mal, wer der Nächste zurücktritt, aber ich wüsste jetzt nicht, wie er das anstellen sollte.
Also die letzte Person, die ich überhaupt weiß, die zurückgetreten ist, war ja damals die Verteidigungsministerin, die Lambrecht. Mhm. Ich glaube, das war die letzte, an die ich mich erinnern kann.
Mhm. Ich habe immer noch den Christian Wulff auch so ein bisschen im Kopf, der über sein Playmobil, nicht Playmobil, sondern über seine, was war das, doch irgendwie Playmobil-Affäre oder Bobbycar-Affäre oder sowas gestolpert ist. Aber sonst, ja, das ist ja, schon ziemlich selten geworden, das Richtige.
Ja.
Ja. Spannend, unser Gespräch hat heute so gar nichts mit dem zu tun, was wir uns so vorbereitet
haben. Gar nicht, nein.
Aber es ist auch mal interessant, bin mal gespannt. Die Zuschauer und Zuschauer können ja mal drunter schreiben, was sie davon halten, wenn wir einfach so ein bisschen hin und her diskutieren. Ich habe noch ein Thema, Sven, bevor dann, du hast ja auch noch ein paar Themen vorbereitet, auf die ich gerne eingehen möchte. Thema E-Autos, E-Wende scheint ja so ein bisschen zu stocken gerade. Also einmal der Aktienkurs von Tesla, habe ich schon angesprochen, oder auch anderen Unternehmen wie Lucid oder sowas, geht in den Keller. Die Verkäufe brechen ein, nicht nur in Deutschland, weil jetzt könnte man ja meinen, das wäre ein nationales Phänomen, weil hier die Förderung wegfällt. Nein, es ist nicht nur ein nationales Phänomen. Und auf der anderen Seite stehen die sich bei den Händlern teilweise wirklich die Reifen platt. Da ist Tesla noch am wenigsten davon betroffen tatsächlich, aber zum Beispiel Porsche Taycan Turbo S hat mal 240.000 Euro gekostet, jetzt hat der 2 Jahre auf dem Buckel und 20.000 elektrische Kilometer, jetzt kostet er 90.000. Also das ist schon brutal, oder? Was da ein Wertverlust vorhanden ist.
Das kriegst du auch mit keiner Förderung aufgefangen.
Nee, und weißt du, wer da Probleme damit hat? Auch die Leasingbanken.
Klar.
Das habe ich auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber die haben ja mit ganz anderen Restwerten kalkuliert. Jetzt kommt ja das Leasingfahrzeug zurück, die haben mit 150.000 Euro Restwert oder 130.000 kalkuliert. Dem Fahrer ist es wurscht, da gibt es sein Auto zurück und die Bank hat dann irgendwie 40.000 Euro, die sie abschreiben muss. Auch schwierig.
Also es gibt ja, also die Berichte häufen sich ja, dass die Autos sich hier wirklich totstehen.
Mhm.
Also es gibt ein paar Länder, da ist das, da wird wahrscheinlich auch die Struktur, die Infrastruktur anders sein, mhm. die Ladestruktur. Aber bei uns stehen sich definitiv die Reifen platt. Mhm. Also das.
Weil es auch ein Überangebot gab, genau. Durch die Förderung. Also ja. Da wurde der Markt halt wieder ausgehebelt durch einen externen Faktor. Förderung wurde reingepumpt und dann gab es genügend Leute, die gesagt haben, komm, bei der Förderung und mit der Versteuerung, dann lasse ich mir mal irgendwas raus. Haben das auch mal ausprobiert, wenn viele dabei gewesen sind, die gesagt haben, ich probiere das mal aus, dann haben die gesagt, das ist vielleicht nichts für mich oder so, vollkommen egal, oder holen sich einfach was Neues. Ja, und dann stehen die Dinger rum und es gibt keinen Gebrauchtmarkt dafür. So, und jetzt stehst du da.
Ja, also jeder, der eins hat, der wird wahrscheinlich froh sein, wenn er einen Leasingvertrag hat, dass er es tatsächlich einfach nur hinstellen muss, weil am Ende des Tages ist ja wirklich die Frage, wie viel Geld hast du vernichtet?
Ja.
Also ich glaube, da geht es nicht mehr darum, kriege ich ihn weg, ja, aber zu welchen, genau, Konditionen bekomme, genau, ich ihn weg?
Und wie viel Geld habe ich wirklich in den Wind geblasen? Richtig. Und da auch noch auf das Thema der Nachhaltigkeit einzugehen. Jetzt stehen hier 100.000-fach Elektroautos rum mit den Batterien, die sie haben. Es wird ja immer erzählt, naja, wenn die nicht mehr gebraucht werden, die Elektroautos, dann werden die Batterien recycelt. Ja, aber jetzt stehen die Batterien alle rum. Die Elektroautos werden nicht gebraucht. Eigentlich müsstest du die jetzt schon recyceln. Das wäre aber definitiv nicht nachhaltig. So.
Die Rechnung darfst du ja gar nicht aufmachen. Also es ist ja so, man hat ja ganz, ganz oft, das kann jeder, der hier zuhört, kann sich das im Netz raussuchen. Diesel gegen E-Auto, Benziner gegen E-Auto. Und wenn du ehrlich alles reingerechnet hast, hast du nicht wirklich was für die CO2-Bilanz getan.
Ja, nicht wirklich was gewonnen.
Nein.
Oder dann muss es dann so viel mit dem Elektroauto fahren, dass es relativ, dass es fast schon unmöglich ist, weil wenn du mal auf mobile guckst, kann man jetzt sofort machen, ein Elektroauto mit über 300.000 Kilometer Laufleistung, gibt es vielleicht 2 Stück oder so. Dann schaust du mal Verbrenner, Diesel mit über 300.000 Kilometer Laufleistung, gibt es zigtausende davon. Also von dem her, dieses Thema auch immer, ja, nach 300.000 Kilometern hat sich das amortisiert, ja, fährt halt kein Mensch mit dem E-Auto 300.000 Kilometer, noch nicht. Wer weiß, ob sich das vielleicht in Zukunft ändert, aber ja, das ist auch vielleicht so ein bisschen, jetzt gehen ja schon die ersten Stimmen los, von wegen, ja, die E-Auto-Wende war gar nicht so für die Umwelt gedacht, sondern eher für die Einschränkung der persönlichen Mobilität. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es so, ich glaube nicht, dass da ein großer Plan dahinter gesteckt hat, dass man das wirklich so wollte, aber zumindest kann man so auffassen, ja.
Am Freitag war ein Geschäftspartner hier, der musste sich ein Auto von seinen Eltern ausleihen, damit er hierher kommt, weil sein E-Auto die Reichweite nicht geschafft hat. Hm. Also das heißt, der hat eins zu Hause, hat sich gedacht, okay, ich tue was dafür und kann aber viele Strecken nicht fahren, weil er ansonsten die Zeit nicht einhalten kann, um irgendwo sein zu können.
Hm. Wie gut, dass du deine Eltern hast, die einen Verbrenner haben. Die brauchst du halt dann noch, gell? Wenn die auch ein E-Auto haben, hast du ein Problem.
Das, ja, richtig.
Oder du musst halt deine Termine ein bisschen flexibler legen. Also das war so mein Thema, wo ich noch gesagt habe, ja, ist spannend. Und jetzt, wo ich gerade hier auf mein Blatt schaue, 11% mehr Pflegefälle gab es von letztes Jahr, okay, auf dieses Jahr oder von vorletztem Jahr auf letztes Jahr, weil das war ich ja noch schuldig,
diese Zahl. Ich habe noch ein spannendes Thema bezüglich der Autos. Und zwar hat jetzt ein Autohersteller, ein sehr großer Autohersteller, und zwar die Stellantis. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Die haben ja, die sind ja nicht Alpha nur mehr eine so Marke, sondern die haben ja jetzt schon sehr, sehr viel eingekauft. Die haben jetzt einen Plug-in rausgebracht. Mhm. Und der schaltet sich automatisiert ab, sobald er in eine Umweltzone kommt. Mhm. Zuerst, jetzt pass auf, ich habe das aus 2 Blickwinkeln gesehen. Okay. Zuerst dachte ich mir, okay, spannend. Weil wenn du jetzt dann quasi in der Innenstadt bist, dann geht dein Verbrenner nicht mehr. Mhm. Jetzt machen sie es aber so, dass sie es scheinbar am Akkuladestand bemessen. Mhm. Also wenn du es nicht schaffen würdest, wobei ich mir vorstelle, die können ja nicht wissen, wo ich hin will, aber egal. Auf alle Fälle ist es dann so, dass er nicht abschaltet.
Ja.
Jetzt ist es ja grundsätzlich mal kein schlechter Gedanke.
Ja.
Weil eine abgasfreie Innenstadt wünscht sich wahrscheinlich jeder.
Sind wir uns einig, ja.
Nur, wenn man das Ding jetzt wieder weiterspinnt und du hast die Möglichkeit, quasi einen Verbrennermotor automatisiert über das Navigationssystem abzuschalten, kann ich das ja theoretisch
überall machen.
Immer tun.
Ja, das hat mein Dreier, ich hatte so ein 330e, wenn du dich dran erinnerst, das hat der auch gemacht. Der hat quasi, wenn du musstest ins Navi was eingeben, hast du Berlin eingegeben und dann konntest du das einstellen, das war nicht zwingend so, aber du konntest es einstellen, dass du quasi in der Umweltzone elektrisch gefahren bist und er quasi im Vorfeld die Batterie schon immer so weit aufgeladen hat durch Rekuperation, dass du, wenn du in die Elektrozone oder in die Umweltzone gekommen bist, dann elektrisch fahren konntest. Also das hat damals auch schon funktioniert. Aber ja, natürlich, du kannst alles in irgendeiner Form im Griff haben und das ist ja bei Elektroautos oder bei Tesla zum Beispiel noch viel, viel einfacher. Ich meine, da siehst du ja dann auch immer die ganzen Berichte, wo sich Leute dann einhacken. Ich meine, Tesla ist ja mehr ein Computer wie ein Auto, aber da hast du die völlige Kontrolle darüber, wenn du das willst. Ich glaube nicht, dass das Tesla ihr Ziel ist, aber wenn die wollen würden, können die Leute sagen, also heute fahren nur alle blauen Modelle, morgen fahren alle schwarzen Modelle und übermorgen nur alle weißen und dazwischen die machen wir dicht und kein Mensch könnte was dagegen tun. Klar, das bringt die Zeit mit sich, gar keine Frage.
Wobei das ja BMW auch schon kann oder konnte, immer noch kann, so muss ich eher sagen. Die können ja die Karre, wenn sie geklaut ist, können sie die auch totstellen.
Ja, eben.
Also das ging ja schon länger.
Möglichkeiten sind da, ja, ja.
Klar. Nur wenn wir jetzt den positiven Ansatz von diesem Plug-in sehen wollen, dann finde ich das grundsätzlich gut.
Ja, ja.
Also, klar. Weil ich sag mal so, eine abgasfreie Innenstadt wäre ich sofort der Erste, der unterschreibt.
Und das ist ja wieder das Nächste. Da sind sie dann wieder nicht konsequent genug. Also ich wäre sofort dabei und bei aller Automobilliebe, die ich habe, dass sie in den Zentralen, also in der Altstadt oder sowas, dass sie sagen, du kommst nur noch mit dem E-Auto rein. Ich hätte nichts dagegen, überhaupt nichts. Und die Busse fahren auch nur da drin. Punkt. Aber das so konsequent sind sie dann wieder nicht. Das ist dann wieder ein Rumgeeiere. Nee, das steht auch gar nicht zur Debatte. Das müssten sie einfach mal machen. Und nicht über irgendeinen Schwachsinn sonst hier nachdenken, der dann unterm Strich sowieso nichts bringt, obwohl die Leute auch nichts merken davon. Aber wenn du in der Innenstadt nur noch E-Autos hast, das merken die Leute sofort, das sehen sie, das riechst du vielleicht, das bekommst du mit, hast positiven Impact, top.
Ja, vor allem jetzt sind wir beim nächsten Wahnsinn. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass die E-Autos sich die Reifen platt stehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich fühle das so, die Autoindustrie in Deutschland immer noch sagt, wir halten an dem Konzept fest. Mhm. Also gerade VW haben jetzt vor 2-3 Tagen Aufsehen erregt, muss ich echt sagen, weil die jetzt gerade hohe Abfindungen bezahlen, damit sie ihre Stellen abbauen können. Mhm. Also die haben jetzt einen Maßnahmenkatalog intern beschlossen, wo sie bis zu 10 Milliarden Euro einsparen wollen und finden jetzt die Leute ab, wenn sie gehen. Hm. Teilweise bis zu 420.000, 450.000 Euro, je nach Betriebszugehörigkeit und Position.
Dann gehe ich auch.
Dann gehen wir dahin, aber du musst mindestens 5 Jahre dabei sein.
Ach so, okay.
Und das Ding ist, es gibt sogar noch eine Turboprämie. Also du bekommst, wenn du 5 Jahre dabei warst bei VW, 50.000 Euro, wenn du im Mai noch unterschreibst.
Zusätzlich noch.
Abfindung, 50.000.
Ach so, okay.
Genau.
Verrückt, gell?
Ja. Und sie wollen 1/5 der Belegschaft so abbauen. Jetzt ist ja die Frage, die bauen sich ja gerade quasi im Moment den eigenen Sarg auf, wenn sie sagen, wir halten an dem Konzept fest, weil es wird ja irgendwann, gut, vielleicht geht es dadurch, wenn kein anderes E-Auto oder nichts anderes mehr da ist als E-Autos, dann kaufst du sie, weil wenn du mobil bleiben willst, dann musst du dir halt eins holen. Nur das sehe ich noch nicht.
Ich sehe das auch nicht. Dafür ist das auch noch zu schwammig und dafür ist jetzt auch das Verbrennerverbot 2035 zu sehr auf der Kippe. Und jetzt hat Norwegen auch gesagt, sie könnten zum Beispiel für die nächsten 20, 30 Jahre das gesamte CO2 der gesamten Europäischen Union speichern. Sie könnten es. Also sie hätten die Technologie dafür. So im Meer, die haben da jahrzehntelang Erfahrung und sie könnten das speichern. Das wäre kein Thema. Ja, stell dir mal vor, sowas wird dann umgesetzt. Die Technologieoffenheit hätte man. Und dann könnte man sagen, man kann das überkompensieren, was verbrannt wird. Und Elektroautos gibt es genauso wie Verbrenner und du kannst machen, was du willst. Und derjenige, der Elektroauto fahren will, soll Elektro fahren und in der Innenstadt sollen sie vielleicht sogar immer Elektro fahren und sonst kann jeder machen, was er möchte. Ja, dann hat das Elektroauto vielleicht eine Daseinsberechtigung, aber halt genauso sehr wie ein Porsche 911. Kann einen 911er fahren und nicht jeder will und kann Elektroauto fahren. So, Punkt. Und dann wird es halt 1-2 Hersteller geben und da sehe ich Tesla vorne, weil die ganz vorne sind in der Entwicklung und vielleicht andere chinesische Hersteller, die günstiger sind, aber da sehe ich keine VW vorne.
Nee, weil sie auch zu teuer sind für das.
Zu teuer und einfach auch die Technologie nicht haben. Mhm. Wenn jemand einen Tesla haben will, dann will er den nicht haben wegen den Spaltmaßen. Da will er den nicht haben, weil es besonders geil in der Kurve fährt. Sondern dann will er das haben, weil es witzig ist, wenn du dich auf den Stuhl setzt und es furzt. Oder dein Auto macht draußen wilde Sachen oder sonst irgendwas. Deswegen willst du den haben. Aber nicht, weil er besonders geil fährt. So, und ich glaube, da ja, ist so die deutsche Automobilindustrie noch immer so in ihrer Hybris drin, so ja, wir bauen die besten Autos, wir haben super Spaltmaße, wobei, wenn ich jetzt mir das so angucke auf Instagram, sehe ich immer mal wieder solche Videos, wie so eine EQS Mercedes von Qualitätscheck gemacht wird und das muss ja auch mittlerweile einfach lächerlich sein, also für ein Auto für deutlich über 150.000 Euro sind da teilweise Videos, wo ich sage, boah, also würde ich nicht akzeptieren, aber trotzdem, da wird noch darauf ja ein bisschen so beruht, ja, wir wissen, wie man Autos baut, aber ich glaube, die wissen halt einfach auch nicht, wie man E-Autos baut. Das ist eine ganz andere Sache.
Ich hoffe jetzt nicht, dass das auch ein Kostenthema wird mit Spaltmaßen und so weiter, weil ich kann mich noch erinnern, also gerade so Freunde von mir, die in der Audi gearbeitet haben und so, die haben da wirklich immer so einen hohen Wert drauf gelegt, dass das alles wirklich millimetergenau passt und. Also ich glaube, selbst die würden sich dafür einsetzen, dass die Spaltmaße zumindest hier
in Ingolstadt Audi war immer extrem, das stimmt. Aber es ist spannend und man sieht, dass viele Sachen, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, kann man jetzt sagen, mit unserem Podcast auch, dass da viele Sachen ja umgesetzt worden sind, wo wir vor 2 Jahren noch drüber gesprochen haben, boah, jetzt kommt Verbrennerverbot. Nur zwei Jahre später sitzen wir hier und sagen, naja, eigentlich kann das nicht kommen und das schaut wieder ganz anders aus wie vor 2 Jahren. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir in 2 Jahren da und wir haben wieder eine ganz andere Technologieoffenheit. Oder es wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Du weißt es nicht.
Also im Moment wird halt alles sehr stark unter dem Thema Klimaschutz gemacht und mal schauen, wie lange das noch anhält. Also ich kann da gleich nochmal den Bogen schlagen und zwar, es gibt gerade im Moment die Diskussion, dass Baubranche geht ja massiv zurück, Neubauwohnungen gehen massivst zurück, die Neubauten. Und jetzt hat sich jemand gemeldet, ich glaube, der war vom Umweltamt und hat gesagt, ja, wir leben einfach in zu großen Wohnungen. Also wir müssen in kleinere Wohnungen, weil die sind dafür verantwortlich, unter dem Thema Schutz.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, es fehlen ungefähr 800.000 Wohnungen, die jetzt auch keiner mehr bauen will, weil wir ja bis zu 50% fast Steigerungsraten in den Baukosten haben. Dann kann man es natürlich einfacher machen, indem man alles ummodelt. Weil dann braucht man nämlich gar keine neuen Buden, sondern dann sagt man ganz einfach, okay, 70 Quadratmeter, eine Person viel zu viel, die reichen 25, dafür packen wir eine vierköpfige Familie da rein.
Ja.
Also baut man quasi jetzt mehr auf das Thema Sanierung und Optimierung als auf Neubau. Und ich habe da auch Zahlen gelesen. Hamburg ist von 5200 Neubauprojekten runter auf 770.
Wahnsinn.
Also selbst die Stadt Hamburg, ja, also wo man dann wirklich sagt, okay, krass. Nur auf der anderen Seite kannst du ja, du kannst ja die Leute nicht auf die Straße setzen, nein, also oder sitzen lassen. Nee, du brauchst ja diese Wohnungen. Also es ist ja nachweislich so, dass diese Wohnungen fehlen werden.
Klar, klar, klar.
Und dann kannst du dich noch erinnern, wie die letzten zwei Jahre die Immobilie verteufelt wurde.
Ja, ja, ja.
Oh, das geht jetzt alles nach unten, Blase hin und her und.
Ja.
Jeder, der in der Zeit jetzt sich eine angeschafft hat, weil er sie sich leisten konnte, weiß oder kann man jetzt ziemlich sicher sagen, die wird wieder eine Wertsteigerung miterleben, weil Angebot, Nachfrage.
Erstens Wertsteigerung, zweitens die Mieten sind extrem durch die Decke gegangen. Genau. Das heißt, du hast vielleicht vor 2 Jahren mit einer ganz anderen Miete kalkuliert, wie du jetzt sogar bekommst und kannst jetzt sagen, auch ganz entspannt, selbst wenn ich keine Wertsteigerung habe, ist es easy. Ja, und klar, das ist vollkommen richtig. Und auf der anderen Seite, der Staat müsste an der Stelle einfach, da müssten Impulse rein. Da müsste Bürokratie abgebaut werden. Ich denke immer wieder dran, ich habe mal mit einem Bauträger gesprochen, der hat gesagt, ich würde auch gerne mal an Gewerbeobjekte ran. Und man kann auch Gewerbeobjekte so umbauen, dass sie für Wohnzwecke geeignet sind. Und das ist günstiger, wie wenn ich komplett neu was hochziehe. Und aber da sind halt die Hürden so unfassbar hoch, was ich teilweise auch verstehe, wenn du sagst, du knallst da irgendwo ins Gewerbegebiet, dann ist auf einmal ein Wohnblock drin. Aber es gibt ja dann auch so gemischte Viertel, wo du sagst, ja, das ist kein Thema. Da gibt es noch einen Wohnbestand von früher, dann kannst du da auch gegenüber mal einen neuen Wohnbestand reinpacken. Also ich glaube, da stehen wir uns halt selbst im Weg, aber das wird ein Riesenthema werden. Also und dann wird wieder nach dem Staat gerufen, weil wir ja in dieser Vollkasko-Mentalität wohnen oder leben, ja, da muss halt gefördert werden wieder. Und irgendwann muss jeder gefördert werden. Da muss selbst der mit 200 Quadratmeter Luxus-Penthouse gefördert werden, weil sonst ist mir zu teuer, muss ich gefördert werden. Mhm. Ich habe keine Alternative. Also das ist alles und jeder wird gefördert.
Ja, vor allem, du merkst es auch jetzt bei mir, allein da, wo ich wohne, sind jetzt 3 wirklich große Grundstücke. Also wir reden hier nicht von 200 Quadratmetern, sondern 3 richtig große Grundstücke stehen einfach seit Jahren leer.
Das gäbe es nicht.
Die haben sogar schon das Loch gebuddelt,
ja,
haben sie wieder zugeschaufelt. Also wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt stellen sie mir den nächsten Bunker vor die Nase.
Ja.
Aber es baut einfach keiner mehr.
Ja. Gut für dich in dem
Ich habe jetzt länger Sonne.
Ja, ist doch gut. Nutz es aus, solange es noch geht. Sven, mit Blick auf die Uhr,
ja,
würde ich sagen, hast du noch ein Thema, was du einwerfen möchtest, wo wir sagen, das nehmen wir noch als letztes mit oder lassen wir es bei dem Potpourri, das wir jetzt
Ich habe noch ein spannendes haben. Und zwar, vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass ja immer mehr Geldautomaten quasi dicht gemacht werden.
Mhm. Und gesprengt werden.
Und, ja, klar, deswegen werden sie ja quasi genau, geschützt.
Ja.
Und jetzt ist es so, ich war am Freitag um 22 Uhr in der Hauptfiliale Sparkasse, ich bin nicht mehr reingekommen, es war das Licht aus, kein Geldautomat. Dann sind wir weitergefahren zu der nächsten möglichen Sparkasse, kein Geldautomat. Also du kommst nicht ran, obwohl die Geldautomaten drinstehen. Ich weiß auch, dass sie in Betrieb sind, weil alleine in der Hauptfiliale stehen, glaube ich, 10.
Ja, ja.
Du kommst aber nicht mehr in die Türen rein.
Auch nicht mit Karte reinstecken?
Du kommst nicht rein.
Ist
Licht
zu.
Aus, du darfst nicht in dieses Gebäude rein.
Krass.
Also keine Möglichkeit, Geld abzuheben. Und jetzt ist es so, dass immer mehr Leute Geld abgehoben haben in Supermärkten.
Mhm.
Das war ja auch, wenn du dich daran erinnerst, die Lösung für die immer mehr schwindenden Geldautomaten.
Genau.
Und jetzt ist es aber so, dass immer mehr Betreiber sagen, die das machen, Rewe etc., hey, wir müssen so viel Gebühren zahlen, wir überlegen jetzt einfach, das einzustellen.
Dass du kein Bargeld mehr abheben kannst.
Jetzt überleg mal.
Ah ja, spannend, gell?
Jetzt kriegst du nichts mehr, weil keine Filiale mehr offen hat. Und bei mir in der Filiale, ich bin bei der, will ich jetzt nicht sagen, also ich bin nicht bei der Sparkasse, sagen wir es mal so. Und da ist es so, dass schon ein fest ausgedrucktes Poster da ist. An diesem Geldautomat gibt es kein Geld, bitte suchen Sie sich den nächsten.
Mhm.
Also es ist fertig.
Ja,
es ist nicht mit der Hand draufgeschrieben oder so. Und da denke ich mir so, schwierig.
Ja, ja, es ist, spannend. Und nein, die Supermärkte haben das ja früher auch eingeführt, das Geld abheben, weil das Geld auf dem Konto lassen zu teuer war, wegen Strafzinsen und so weiter und so fort. Aber die müssen jetzt auch umdenken, weil du kriegst jetzt wieder Zinsen.
Mhm.
Das heißt, sie sagen, bevor mir der Kunde das Geld jetzt abhebt und ich vielleicht sogar Gebühren dafür zahlen muss, dass der das bei mir abhebt, lasse ich es doch lieber bei mir und kriege dann für die Nacht, wo ich das Geld hier geparkt habe, auf der Bank, kriege ich noch ein paar Euro Zinsen. Ja klar, der Kunde ist der Gelangweilte, weil er nirgendwo mehr an Bargeld kommt und das ist schon ein Problem. Ich war letztes Mal auch im Taxi drin, der hat einfach keine Kartenzahlung.
Mhm.
Ich hatte kein Bargeld dabei. So, das letzte Bargeld ist aufs letzte Bier ausgegeben worden. So, ich hatte nichts. Also, was macht man denn jetzt? Gut, da habe ich es ihm per PayPal dann geschickt, so auf seinem privaten Account. Aber trotzdem, überleg mal, du hast ja auch keine Möglichkeiten, dann irgendwo hinzukommen. Wenn du nicht gerade daheim noch irgendwie 2x50 rumliegen hast, hast du ein Problem. Und letzter Punkt, Ich habe von meinem Vater vor 2 Wochen, 2,5 Wochen die Information bekommen, er wollte 2000 Euro einzahlen bei der Bank. Oder 2500. Schwierig. Wo er das Geld denn hätte, wieso er das jetzt einzahlen muss. Ja, er ist 2 Wochen im Urlaub und hätte das Geld dann gerne auf dem Konto. Hm, ja, nee, Nachweis und so weiter und so fort. Also ist brutal, weil es über 2000 Euro war.
Braucht er Nachweis?
Ja.
Aber ich könnte jetzt hingehen, 1999 Euro einzahlen, dann nächsten Tag nochmal.
Das könnte durchaus gehen, ja. Also er hat dann auch 2000 Euro eingezahlt, das, ja. Da brauchst du auch nichts ausfüllen dafür, aber 2500 waren zu viel. Da hättest du nachweisen müssen, woher das Geld kommt.
Ah, okay.
Gut. Und dann ist Nachweis ist nicht, ich habe es auf die Seite gelegt jeden Monat. Das ist kein Nachweis. Also du musst nachweisen, wo so eine Summe dann herkommt. Also du hast zum Beispiel deinen Tisch verkauft oder so, deinen Esstisch oder du hast irgendwas Plausibles.
Jetzt nimm mal da wieder die Schleife, erinnere dich mal zurück, dass du mir, wann hast du mir und den Zuschauern, wann hast du uns das erklärt, dass jetzt quasi auch eBay-Verkäufe etc. alle gemeldet werden müssen?
Boah, wann ist das eingeführt worden? September letzten Jahres eingeführt worden, also werden wir wahrscheinlich vor einem Dreivierteljahr drüber gesprochen haben.
Und jetzt nimm mal die Schleife.
Ja, ja. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, ja, schon, ja.
Also das heißt, da führt eins ins nächste und dann wirklich abschließender Punkt. Wir werden immer mehr in den Digitalzwang reingepackt. Mhm. Also wie du gerade gesagt hast, Taxifahrer nimmt kein Bargeld. Mhm. Bahncard wird jetzt komplett digitalisiert. Also das heißt, du brauchst ein Smartphone. Dieses komische 49-Euro-Ticket, nur digital. Ja.
Also ach so, das, echt?
Ja.
Ich also, der Kulturpass, kennst du den? Der ist auch nur digital.
Überleg mal.
Wo 18-Jährige dann 100 Euro geschenkt bekommen.
Also du hast gar keine andere Möglichkeit. Jetzt, wenn du das Handy vergessen hast, fährst du quasi ohne Ticket.
Ja.
Und das wird ja immer mehr passieren. Zum Beispiel auch, wenn du ins Ausland kommst. Und bei uns gibt es ja auch schon einige Parksäulen. Da kannst du auch nicht mehr bezahlen.
Mhm.
Da kannst du nur noch mit App entweder bezahlen oder mit Kreditkarte.
Das heißt, es wird von dir verlangt, dass du dein Smartphone dabei hast, damit umgehen kannst. Das ist das Zweite. Also wir können damit umgehen, aber jetzt jemand, der, keine Ahnung, 70 ist oder so und in der Altstadt parken möchte, der kann damit vielleicht im Zweifel gar nicht umgehen. Und ich finde, das kannst du auch nicht erwarten. Also woher soll der das, wie soll der damit umgehen können?
Ja, und die Bereiche werden immer mehr, wo es einfach nicht mehr geht.
Ja, wo das, ja, ja, genau. Und ich meine, das ist auch ein offenes Geheimnis, dass es da natürlich auch dahin geht, dass wir uns daran gewöhnen sollen, dass natürlich mit dem digitalen Euro das irgendwann nur noch so sein wird. Also brauchen wir uns nichts vormachen, das ist keine wilde Verschwörungstheorie, das ist so, wie es ist. Diejenigen, die das vielleicht als Verschwörungstheorie sehen, einfach nochmal in 4 Jahren anhören, dann wird das eine ganz andere Ausgangssituation sein. Ich habe es schon ganz häufig zitiert, Sven, letzter Satz, ich kann es erinnern, 2019 waren wir beide in Leipzig und wir haben über das Thema digitale Euro gesprochen und da waren viele Leute, die dabei gesagt haben, Früchtel und Genkos, jetzt habt ihr aber mit einem Aluhut auf und
Macht mal langsam
und jetzt sind wir mittendrin. In dem Sinne, Sven, besten Dank, es hat mir viel Spaß gemacht. Zur nächsten Folge Procast. Bis dann.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.